Een Bibelausleger hat geschrieben, der einzige Zweck des Weinberges ist die Produktion der Trauben. Und das ist so. Wir können einen Weinstock zu nichts anderem bringen, als dass er Frucht bringt. Weinstock ist kein Holz, wo man Möbel machen kann. Es ist kein Holz, wo man Werkzeug daraus machen kann. Es ist nicht einmal der Weinstock da, um Schatten zu geben, dass Tiere oder Menschen im Schatten sind, sondern der Weinstock ist alleine da, um Frucht zu bringen, um Trübel zu bringen, um gute Reben rauszubringen. Und so wollen wir schauen, wie kommen wir in das erfüllte Leben, das Jesus hier verheißt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ist das nicht ein Wunsch von uns, wo man uns oft immer wieder schwer tun oder mit beschäftigen, dass wir Frucht bringen, ein erfülltes Leben haben, ein sinnerfülltes Leben haben, wo ihn verherrlicht und mit ihm der Weg geht. Das Erste, was ich hier möchte sagen dazu, ist, wir müssen unsere Unmöglichkeit eingestehen. Es heisst hier im Vers 5, zweiter Teil, denn ohne mich könnt ihr schon noch einiges machen. Sondern ihr nichts tun. Und wenn ihr hier sagt, nichts, ist das nicht gab viel. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und diese Situation, die müssen wir immer wieder erkennen und erleben. Wie haben wir doch oft Minderwertigkeitsgefühl oder auch Frust? Wir merken, es geht nicht. Wir haben eine gute Predigt, eine motivierende Predigt gehört. Oder haben wir uns vorgenommen, alle zwei, die wir wirklich mehr Mühe geben, noch mehr dies und jenes tun und das lassen. Und einfach die verschiedenen Vorgaben, wo ich denke, es bringt mich weiter. Und nachher zieht flachet ab und es wird wieder zurück ein alter Stand und weiter vorne. Weil wir können es selber nicht machen. Unsere Welt ist prägt mit dem Satz, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nur mal wollen und dann der richtige Weg gehen und dann kommt man zu Ziel und wird es finden. Hier sagt Jesus uns, ohne mich werdet ihr nichts tun. Ohne mich bleibt ihr leer. Es ist wie bei einem Süchtigen, bei einem Alkoholiker, ist das Wichtigste, dass er als Erster zukommt und kapituliert vor seiner Situation. Wo er merkt, ich kann es nicht ändern. Weil mir lebt es immer mit solchen Leuten, dass sie den Eindruck haben, oh, es ist nicht so schlimm. Und ich kann mich schon zusammennehmen. Oder wir sind mit jemandem im Kontakt, der das Gefühl hat, ja, unter der Woche trinke ich nichts, ein bisschen über das Wochenende. Aber das ein bisschen ist dann meistens ein bisschen viel und man kommt nicht davon weg. Und überhaupt, wir haben ja gute Veranlagungen in uns und dann können wir das und jenes doch erreichen und machen. Der Weg, dass er frei wird, ist der, dass er kapituliert vor sich selber, dass er eingesteht. Ich kann es nicht machen. Ich kann mich nicht davon lösen. Ich brauche Hilfe von außen. Und so ist es immer wieder in unserem geistlichen Leben. Wir müssen zurückkommen, wie es in Römer 3 steht, dass wir vor Gott verloren sind. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus hier ganz klar. Und wir versuchen es auf verschiedene Wege und kommt in einen Kreislauf hinein. Und schlussendlich ist man wieder frustriert, wie man es eben gleich nicht erreicht hat. Und wie manche Alkoholiker hat es versucht und ist nicht gegangen. Und noch wieder nach einem so richtigen Ausrutscher, seine Frau vielleicht unter Tränen, sagt, nie mehr mache ich, sie ist endgültig fertig. Und nach ein paar Tagen ist man wieder drinnen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich muss es eingestehen und sagen, ich kann es aus mir selber nicht tun. Wie es heisst in Römer 7, wenn wir beim Römerbrief bleiben, ich weiß, dass es in meinem Fleisch wohnt, wieder nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen tue ich nicht. Da kommt auch der Paulus zu einem ganz wichtigen Prinzip. Auch er kapituliert. Römer 3 zeigt er die Verlorenheit von der Sünde, wo wir drinnen sind. Römer 6 kommt das Erlebnis von der Wiedergeburt, von der Bekehrung, wo er mit Christus gestorben ist und mit Christus auferstanden ist. Und dann kommt Römer 7, weil Paulus hat versucht, selber zu machen, kommt er an den Punkt, wo er auch muss kapitulieren muss, kommt er mit Römer 7 und sagt, ich weiß, das ist in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Das muss Paulus lernen, nachdem dass er schon Römer 6 durchgemacht hat. Aber dann muss er vor sich selber kapitulieren und sagen, so wie ich das neue Leben angenommen habe aus Gnade, wo ich gemerkt habe, ich kann mich nicht retten, ich kann mich nicht nähern. So muss ich das geistliche Leben auch annehmen als Gnade und er mich weiterführt. Und wenn er Römer 7 durchbuchstabiert, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringt. Da kommt der Durchbruch in Römer 8 hinein. In Römer 8 das Leben im Heiligen Geist. Auch da finden wir das wichtige Prinzip, das Kapitulieren vor Gott, ich kann es nicht, sondern du musst es in mir innen wirken. Leset einmal in aller Ruhe die Kapitel Römer 6, mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden, Römer 7, kapitulieren vor mir selbst und mit meinem Wollen und Vermögen, auch mit dem ganz frommen Wesen und Zeug. Kapitulieren da. Und dann kommen in Römer 8 rein, schon im ersten Vers heisst es nun keine Verdammnis oder keine Verurteilung mehr an denen, die in Jesus Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes, das mich lebendig macht, hat mich erlöst vom Sünde dieses Todes. Etwas Wunderbares. Und das wünsche ich mir und euch allen, dass wir in diesem Römer 8 innen leben können. Und können aufblicken und da drinnen wie Stock und Reben können anwenden in meinem Leben innen. Also ohne mich könnt ihr nichts tun. Kapitulieren von seinem eigenen Tun und Machen Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der Weingärtner pflegt seine Reben. Im Vers 2 steht, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er aufheben. Luther übersetzt da wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen oder ausschneiden, damit sie noch mehr Frucht bringen. Da steht eigentlich in diesem Satz, in diesem Vers 2, die zwei Sachen. Er tut einmal die Reben aufheben. Was heisst das? Wenn wir so denken, ein Rebstock ist so kneuhoch. Und dann kann man im Frühling, im Frühsommer die starken, grossen Zweige, die Rebgeschosse, und die hängen dann runter und bleiben am Boden liegen. Und dort in diesem Dreck verdrecken sie und kommen sie nicht zum Zug. Und dann kommt der Weingärtner und reinigt sie, hebt sie auf und bindet sie auf, dass sie über dem Boden wachsen, quer durch jetzt hat man Draht oder die Hilfe im Rebberg, wo man das kann befestigen. Ja, und eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie noch mehr Frucht bringen. Das geht darum, und darum bin ich zu der Predigt gekommen, letzte Woche bei unserer Pergola, die Reben ausgeschnitten und dachte, ja, das ist jetzt die Zeit, oder es ist vielleicht schon ein bisschen spät, die Rebbauern sind wahrscheinlich ein bisschen früher gegangen, wo man alle unnützen Zweige, alle Geschosse, wo keine Trauben dran sind, Traubengeschosse, werden abgeschnitten. Ich habe das einmal gelernt, ich habe in Rineck, wo ich dann bei den Predigern war, bei einem Rebburg jemandem helfen und im Frühling zum Schneiden der Rebstock. Und er hat mich dort schon hergedunkt, wo man den hat so richtig abgeschnitten, dass er sich immer wieder von sich aus erneuert. Und er kann wieder sprießen im Sommer. Und dann so im Juni ausschneiden, reinigen eben. Und dann im Herbst erwimmert, wo man konnte ernten. Und wenn ich das alles ein bisschen mit ihnen durchgeschaffen habe, habe ich Johannes 15 ganz anders und neu verstanden. Ja, jede Rebe, die nicht Frucht bringt, wird er ausbrechen oder wegschneiden, damit die anderen noch mehr Frucht bringen. Es geht nicht darum, dass der Rebstock so wunderbare Geschosse und ein riesiges Gestüt hat. Weil man das, wo die Solo sein, wäre das vielleicht verzogen, beeindruckend im Moment. Aber im Herbst wird man merken, dass es alles so kleine Trübeli sind. So kleine Trübeli, die einfach nicht können und mögen wachsen. Und dann hat man wirklich keinen Profit davon. Ja, und da kommt er und er reinigt es, schneidet es aus, damit die Bestehenden noch mehr Frucht bringen. Ich habe gelernt, so bei einem Geschoss, schauen, da ist eine Truppe, die letzte, und dann ein Sonnenschirm und ein Regenschirm lassen und dann abschneiden. Ja. Es geht darum, dass ich die Grundsubstanz veredeln kann. Die aufbauen. Das Gleiche ist in 1. Korinther 3 bei Reinigung von den Edelmetallen, von Silber, von Gold, wo Paulus dort anschreibt, dass die durch das Feuer durch müssen. dass die geschmolzen werden müssen. Und dann wird der Grundsatz veredelt. Das ist vielleicht im Anfang Tortur, die Hitze, die da entsteht. Und denkt, muss das sein? Ja, es muss sein, dass die Fremdkörper in diesem Edelmetall alle ausgesondert werden und verbrannt werden. Und dass die Grundsubstanz veredelt wird, noch schöner ist, noch teurer, sondern rein ist. Und so ist es oft auch in unserem Leben. Und da lässt Gott immer wieder Verschiedenes zu, was uns hilft, das Blattwerk, überschüssige Gestüt wegschneiden. Nicht nur die Studen schneidet man weg, wo keine Trübel dran sind, sondern auch die Türen oder die kranken Teile werden ausgeschnitten, damit alle gesund bleiben und dass nachher eine Kraft vom Weinstock, die im Sommer und gegen Herbst zu wirkt, vor allem in die Reben hineingeht, in die Trübel hineingeht und die ausreifen lässt. Ich buchstabiere das schon seit Jahren in meinem Leben. Ich habe ein ganz kompliziertes Tumorsystem, schon seit Jahren. 6 Hirntumoren und 5 entlang am Rückenmark. Und mit verschiedenen Ausrichtungen, und ich kann medizinisch nicht viel machen. Ich habe viel Schmerzen und Behinderung und vor allem, ich höre mal nur noch ganz schlecht. Da bin ich taub und dann noch 3 Grundmomente vom Hören, 3%, wo ich mit dem starken Hörgerät ein bisschen aufbessern kann, dass ich noch mehr verstehe. Und das ist eine Buchstabiererei, wo ich durchgeführt werde, wo das Blattwerk, wo das Verunreinigte gereinigt wird, wo das Kranke weggeschnitten wird, wo die Türe weg muss, weil das hat keinen Bestand, bleibt nicht. Und das fordert einem raus, so bei den Schwachheiten, wo man merkt, ich muss mich können auf Grundsubstanz berufen. Ich muss veredelt sein im Grund, wo Jesus Christus lebt. Ich bin der Grund, ich bin das Fundament. Und aus dem wird die alles aufbauen. Er will uns nicht strafen mit der Hitze von den Edelmetallen, müssen geschmolzen werden, sondern er will reinigen. Er will aufwerten. Er will so machen, dass es wirklich durchgeht. Und so ist es auch beim Weinstock und bei den Reben. Der Weinstock, er gehört einem Weingärtner. Er hat Verantwortung dafür und das ist Jesus Christus und wo mir wirklich den Grundstock zubereitet. Was ganz deutlich rauskommt aus dem Kapitel Weinstock und Reben, ist der dritte Punkt, den ich jetzt habe. Es braucht ununterbrochene Verbindung. Es muss ohne Abstand in der völligen Verbindung, ohne Unterbruch mit ihm zusammen sein. In ihm bleiben, in mir und er in mir. Das Prinzip, das wird etwa 7-mal wird das jedem Kapitel aufgeführt. 7-mal kommt es immer wieder vor, wer in mir ist und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und die Bibel wiederholt sich nicht unnötig. Wir Menschen machen das auch aus unserer Vergesslichkeit, dass man es immer etwa wiederholt. Aber die Bibel macht das, wenn sie das macht und wiederholt, nicht unnötig, sondern weil es zentral ist, weil es wichtig ist. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbeter. Jesus ist der Weinstock und der Vater ist da, wo kommt, kann schneiden, wo kommt, ich würde denken, Johannes hätte ja hier noch weiter können schreiben, er kommt kann häkeln, er kommt kann düngen, er kommt kann alles Mögliche machen, dass der Weinstock wachsen kann und die Reben können ausschiessen und gedeihen. Wir brauchen eine ununterbrochene Kraftzufuhr. Das haben wir vielleicht im moderneren Sinn beim Elektrischen ganz stark gesehen. Wenn eine Lampe nicht eine ununterbrochene Verbindung hat, so Steckdosen, sondern so kleine eine lampige Sache ist, dann haben wir immer flacher Licht und das geht nicht. Wir haben es ja gesehen beim Bild hier, wo einmal zwischen irgendwie der Kontakt nicht ganz gespielt hat und dann hat es einfach einblenden oder flacher oder ausblenden. Und das ist ganz typisch, es braucht eine ununterbrochene Verbindung. Der Stecker muss ganz eingesteckt sein und vereinigt sie mit dem Strom. Und der Strom kommt aus dem Kraftwerk raus. Und auch das muss eine ununterbrochene Leitung in mein Haus hineingeführt werden. Und wenn das alles funktioniert, dann kann ich einstecken und dann kann ich auf die Lampe drücken, auf den Schalter und das Licht kommt. Oder bei der Kaffeemaschine, der Kaffee rührt dann ab und es tut so. Und das braucht es. Und wenn es nicht etwas nicht ganz gut ist, dann geht es einfach nicht gut. Oder geht es überhaupt nicht. Und so ist es letztlich auch in unserem Leben. Wir müssen eine ganz enge Verbindung haben. Es ist das Gleiche wie bei den Blumen. Ich habe doch ein bisschen umgeschaut, habe jetzt gerade kein Gegenstandsbeispiel gesehen. Wir haben hier schon Blumenstöcke, aber das sind alles künstliche Blumen. Und da geht mein Beispiel nicht. Wenn ich einen schönen Blumenstrauß habe und zur Frau komme und sage, schau, da hat er einen Strauß voll tote Blumen. Dann sagt sie, was sagst du da? Du schenkst mir tote Blumen, es ist doch wunderschön, die Röseli und Gerbera und alles, was da drinnen ist. Ja, das sind wirklich tote Blumen. Warum sind sie tot? Sie sind abgeschnitten vom Stock. Sie werden nur noch künstlich erhalten, weil etwa nach einer Woche, 14 Tagen wird es bestätigen, dass das eben schon richtig ist, dass es tote Blumen ist, weil sie den Kringel hängen und nicht mehr da, wo sie schön sind. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Wenn ich nicht ununterbrochen mit dem Weinstock, mit dem Grund von Jesus Christus verbunden bin, werde ich nur künstlich erhalten. Und man hat schon verschiedene moderne Sachen, wo man das Leben künstlich auf der Intensivstation mit verschiedenen Monitoren und Sachen wieder erhält. Aber es lebt nicht mehr aus sich raus. Und da habe ich oft Bedenken bei unserem Christsein, dass wir so vieles künstlich machen. Wir geben Wasser, wunderbar, ist gute Gläser. Wir geben sogar noch so ein Beutel Pulver drin, was noch ein bisschen besser ist, wo noch ein paar Tage Zusatz gibt. Aber das ist nur eine Verlängerung vom Mordzustand, der heisst, wenn wir ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist da, es ist abgebrochen, es bringt nicht mehr Frucht. Und darum muss ich da immer wieder zurückkommen, was es im Vers 5 heisst. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Oder ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich darf nicht abgeschnitten sein. Ich muss auch nicht nur so halbpatzig den Stecker eingesteckt haben, sondern da muss ganz sein. Eine klare Sache, eine eindeutige Sache. Und so kommt man auch, wenn man ganz eingesteckt ist, aus dem alten Leben raus und kann sich ins Neue hineinbegeben. Jemand hat einmal gefragt, was könnte passieren oder was würde passieren, wenn unseren westeuropäischen Kirchen eins am Sonntagmorgen der Heilige Geist weggenommen werden. Was würde passieren? Die Antwort ist wahrscheinlich gar nicht viel. Weil man hat sich so eingeübt, aus sich aus selber, aus organisieren, aus funktionieren, dass man das irgendwie etwas macht und Ablauf hat. Und wenn mal der Heilige Geist weg wäre, dann würde einfach alles weiter funktionieren, was bis jetzt ist eingeübt worden. Aber das Leben fehlt. Und die Zukunft, wenn Jesus wiederkommt oder ich zu ihm abgerufen wird, Worte deutlich erkennbar machen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jede Rebe, die nicht Frucht bringt, heisst hier, wird abgeschnitten und zu was braucht man sie? Ins Feuer geworfen, was sie verbrennt. Ein ernsthaftes Wort. Eine Rebe, die nicht tut, die unnütz ist, wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Und so ist es in unserem Leben. Ich muss nicht etwas einfach einüben. Und ich muss nicht einfach funktionieren, mir etwas vieles angewöhnen, sondern ich muss den ununterbrochenen Kontakt haben, wie wir es vorhin gesehen haben, und aus dem Leben raus leben. Und das kennt die Bibel auch, das Problem. In Offenbarung 3 muss der Johannes, der gleiche Johannes, der hier auch den Weinstock und Reben beschrieben hat, muss im Auftrag von Jesus in der Gemeinde in Sardes schreiben, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Genau das bezeichnet er, was wahrscheinlich unserer Umgebung viel ist. Du hast den Namen, dass du lebst. Ein grosser Name, ein guter Name. Aushängen davon. Und ein gutes Programm. Alles eingestudiert, läuft über die Bühne durch. Und es läuft auch in unserem Alltag rein. Eingestudiert, angewöhnt und so weiter. Es funktioniert, das tut einfach. Du hast den Namen, dass du lebst und bist aber geistlich tot. Warum? Weil du nicht eingesteckt bist bei der Steckdose, wo Gott heisst, wo Jesus Christus heisst. Weil der Heilige Geist nicht durch dich durch kann zirkulieren und das alles bewirken, was Gott wohlgefällig ist und ihm wirklich wird er machen. Ja, wie kann ich denn in ihm bleiben, ist die Frage. Letztlich grundsätzlich ganz einfach in dem, dass ich viel Zeit mit Jesus verbringe. Weil wenn ich nur am Morgen, Sonntagmorgen, eine Stunde Gottesdienst komme, bringt es einfach nicht. Das müssen wir eingestehen. Ich muss auch während der Woche viel Zeit mit Jesus verbringen. Eines in dem, dass ich sein Wort lese, wo sein Leben drinnen ist, dass ich drinnen lebe, dass ich das verarbeite und dass ich im Gebet ihm Antwort gebe, im Gebet vor ihm stehe, im Gebet mich ausrichten und prägen. Einfach bleibet in mir. Bleiben heisst nicht nur einen kurzen Besuch machen und alles sagen und dann schon wieder weiter, so, dann muss man dann nachher rufen und sagen, Ueli, bitte, komm, lass doch, es ist doch noch so und so. Bleibet in mir. Das ist auch ein Wort, das eigentlich eine ruhende Haltung ausdrückt. Ruhe in Christus, nicht Aktivismus bringen. Du hast den Namen, dass du lebst, sehr aktiv bist, sehr ausgeklügelt alles hat, sondern du bist der, der in ihm bleibt, der, der ihm Ursache hat. Und auch miteinander das pflegen, ist ja auch wieder der Ausdruck, was ich im Alltag daheim immer wieder tue. Wie es beim Essen ist. Ich kann nicht für eine Woche am Sonntag essen und dann sagen, so, jetzt habe ich genug gehabt, das muss wieder für die ganze Woche länger. Wäre mühsam. Ich muss immer wieder regelmässig gute Nahrung aufnehmen, ich muss es gut können und dann wirkt das Prinzip von innen nach außen, was dann wirkt. Nicht von außen nach innen trainiert, angewöhnt, sondern dass das, was in mir innen ist, intuitiv dann rauswirkt und sich beschleunigt. Und das wünsche ich mir, wie es heißt hier im Vers 4, bleibet in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und wenn ich in ihm bleibe, der bringt was, der bringe viel Frucht. Und die wird der Vater geehrt, und ich werde mal in der Ewigkeit etwas ganz Wunderbares erleben, weil dort die Edelmetall, dort die bleibende Frucht neu zum Vorschein kommt und an mir und an Jesus Christus verherrlicht wird. Und das wird einmal eine grosse Ernte geben, ein grosses Fest geben, wie bei den Winzern, wenn sie dann nachher wimmert, wie alles geerntet ist, das Winzerfest haben und sich so richtig freuen, weil die Bottiche sind voll geworden mit diesen wunderbaren Trauben. So wünsche ich mir und ich euch allen, dass wir das Leben so leben können, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Ich bete noch. Ja, danke, Herr Jesus, dass du uns immer wieder auf Grundsätze zurüstest und ansprichst und willst, dass wir aus dir rausleben. Und schenke es, dass wir wirklich in der Verbindung mit dir dürfen leben und dort drinnen bleiben und Frucht bringen und dann auch in der Ewigkeit einmal eine wunderbare Zukunft dürfen haben, weil du uns belohnst, erst und liebst. Herr, ich danke dir. Wirk du, dass wir das, was wir gehört haben, können umsetzen im Alltag und dass es bei uns Praxis wird. Danke dir, dass du weiter redest durch den Heiligen Geist. Amen.